Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Caro Corneli.
Das hier ist Plus Eins. Wir erzählen packende Geschichten, die Menschen wirklich passiert sind, auch wenn man das manchmal vielleicht gar nicht glauben mag. Und ich begrüße sehr herzlich im Studio Sabine Adler. Du bist Russland-Korrespondentin schon gewesen. Du warst schon oft auch hier bei Plus Eins und hast uns wirklich sehr dramatische Geschichten über menschliche Schicksale erzählt. Und so eins hast du heute auch wieder mitgebracht. Um wen geht's heute?
Heute geht es um Natascha. Natascha ist in Berlin aufgewachsen, geboren ist sie aber auf der Krim. Und Natascha hat mit 17 die Schule abgebrochen. Sie hat keinen Abschluss, nicht mal einen Hauptschulabschluss, und sie will auch keinen Schulabschluss.
Ich weiß nicht, ich habe irgendwas in meinem Kopf, sagt irgendwas blockiert und sagt irgendwie, da ist halt die so eine Angst vielleicht oder oh, ich könnte was falsch machen. Aber es gibt Menschen, die einfach auch vielleicht nicht wirklich vielleicht geeignet sind für die Schule. So, vielleicht muss man halt trotzdem noch warten.
Also in Nataschas Geschichte geht es um Leistung, auch um Druck, aber auch um die Balance zwischen Fordern und Fördern. Und es geht um einen ganz besonderen Pädagogikansatz, der für Natascha jedenfalls ganz viel verändert hat. Und ich habe sie 2,5, fast 3 Jahre jetzt auf diesem Weg begleitet.
Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube 14 oder 15 oder so. Da war ich auf einer Schule im Norden. Da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann hat die Lehrerin wirklich alle Kinder rausgeschickt und hat auf den Tisch wirklich gehauen und mich angeschrien. Hat mich die ganze Zeit runtergemacht und hat gesagt, ja, du hast ja nichts gemacht und bla 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 und so. Und ich habe gesagt, ja, ich konnte die Aufgabe nicht. Ich kann ja nichts dafür, dass ich die Aufgabe nicht kann. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast aber wieder nichts gemacht. Und dann bin ich hin, ich bin zum Direktor und habe ihm das erzählt. Und er hat dann gesagt, ja, aber du hast ja deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also er hat die Lehrerin voll in Schutz genommen. So. Und das ist halt immer noch so in meinem Kopf drin.
Natascha, vielleicht das noch zur Vorgeschichte, wurde eben als Baby von ihrer leiblichen Mutter in ein Waisenheim gegeben und ist dann im Alter von einem Jahr ungefähr von ihren heutigen Eltern adoptiert worden. Sie ist also in Berlin aufgewachsen. Die Eltern sind Akademiker. Das ist also ein ganz gut bürgerlicher Akademikerhaushalt. Zu Hause wurden 2 Sprachen gesprochen, nämlich die Muttersprache der Mutter, das ist Englisch und Deutsch. Und dann wurde noch Russisch gesprochen, weil verschiedene Au-pair-Mädchen in dem Haushalt waren. Denn weil Natascha auf der Krim, auf der ukrainischen Krim geboren wurde, wo man Russisch spricht, sollte sie eben trotz der Adoption ihre Wurzeln kennen. Und dann ist sie aufgewachsen eigentlich als ein ganz normales Kind, das auch sehr viel gefördert wurde. Sie hat Ballett trainiert und Eiskunstlaufen, kam dann auf eine internationale Schule, wo alle Fächer von Anfang an auf Englisch gelehrt wurden. Das war die Nelson Mandela Schule. Und dort haben sich dann die ersten Schwierigkeiten gezeigt. Sie muss die Schule wechseln und dann noch ein paar Mal.
Die einen konnten mir nicht mehr helfen. Die einen waren gerade im Aufbau, die anderen waren auch wieder im Aufbau. Ihr Konzept hat nicht funktioniert.
Und dann bist du jeweils gegangen oder bist du runtergeflogen?
Ich bin runtergeflogen.
Ja, oh Gott, ich kann das wirklich so gut verstehen, was ich da gerade höre. Ich glaube, ich bin ein ganz ähnliches Kind gewesen. Ich fand das einfach nicht in Ordnung, dass ich jetzt irgendwas machen sollte. Und es gab sehr viel Druck von Anfang an. Und kann das wirklich empfinde gerade so stark mit Natascha, die einfach diesem Druck nicht gewachsen war und sich aber auch nicht so recht verstanden gefühlt hat. So muss es ja ungefähr gewesen sein, ne?
Ja, und es kam noch was anderes dazu. Also die Mutter von Natascha, die leibliche Mutter, hat offenbar während der Schwangerschaft Drogen und Alkohol konsumiert. Das hat wahrscheinlich bleibende Schäden ausgelöst. Und somit ist es auch so ein bisschen zu erklären, dass Natascha es in der Schule eben doch deutlich schwerer hatte als andere Kinder. Sie hatte eine Dyskalkulie. Wenn man eine Dyskalkulie hat, dann kann man Zahlen nicht lesen, einfach gar nicht verstehen. Und sie hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Dann mit 14, 15 ist sie so frustriert, dass sie nicht mehr regelmäßig in die Schule geht. Sie schwänzt. Sie nimmt weiter Drogen und Alkohol. Sie kommt auch nicht mehr regelmäßig nach Hause zu den Eltern. Und ihre Eltern kriegen jetzt richtig Angst. Angst davor, dass die Tochter tatsächlich auf die schiefe Bahn gerät. Und sie wissen sich überhaupt keinen Rat mehr. Sie gehen zum Jugendamt. Sie wenden sich dort an die Beamten und bitten um Hilfe, weil sie keine Idee mehr haben, was sie machen sollen mit ihrer Tochter. Und Natascha kommt dann in eine Wohngruppe. Das ist ehrlich gesagt ein anderes Wort für Heim. Mhm. In einer Wohngruppe leben so 7, 8 Kinder zusammen. Sie werden also sehr gut betreut. Und Natascha fühlt sich da aber auch nicht wohl. In der ersten Gruppe, nicht in der zweiten Gruppe, nicht in der dritten Gruppe. Es ist also irgendwie auch nicht so das Richtige. Dann ist sie inzwischen 17 und bricht die Schule komplett ab. Und die Situation ist wirklich für alle Seiten unbefriedigend, für das Amt, für die Eltern, natürlich vor allem für Natascha. Und da gibt es noch eine allerletzte Möglichkeit. Und dafür müssen wir jetzt einen ganz großen Sprung machen, nämlich an den Ort, an dem ich Natascha getroffen habe.
Soll ich sie mit Halfter
longieren? Also ich habe sie gestern mit Halfter longiert, das ging eigentlich wunderbar. Aber du musst aufpassen, gell? Die reagiert ganz sanft. Wenn du nur ein bisschen ziehst an der Longe, guckt sie dich sofort an und stoppt. Also du darfst nicht die Longe auf Spannung halten.
Okay.
Ist so ein Riesenfetzen, aber ich sag dir, das ist eine ganz feine.
Okay. Ich könnte jetzt nicht ganz genau sagen, wo wir sind. Ich würde jetzt vom Vokabular auf Pferdestall tippen, Aber sicher bin ich mir nicht.
Genau. Natascha steht jetzt hier in dieser Situation auf einem Reitplatz und longiert eine Stute. Sie führt also das Pferd an einem ganz, ganz langen Zügel immer im Kreis. Bei ihr ist Astrid Uster. Astrid Uster ist Pferdewirtin und Sozialpädagogin.
Also man nimmt das Pferd ja sehr wuchtig wahr. Und wenn man dann erkennt, dass dieses Pferd eigentlich ein sehr komplexes und hochsensibles Wesen ist und man lernen muss, sich selber zu beherrschen, dass es den Anschluss an den Menschen finden kann, dann glaube ich, hat das schon einen ganz hohen pädagogischen Wert. Und Pferde reagieren immer im Moment. Die denken nicht darüber nach, was gestern war und was morgen kommt. Und auch selbst wenn man mal einen Fehler gemacht hat oder einen schlechten Tag gehabt hat, sind nicht nachtragend. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Pferde so wichtig sind. Und sie einfach sehr viel Versorgung brauchen, also man übernimmt unheimlich viel Verantwortung für sie, weil sie auch sehr empfindlich und sensibel sind. Und sie sind halt auch sehr schmusig und anhänglich. Und ich glaube, das brauchen Jugendliche ganz besonders, weil wenn man merkt, dass so ein großes Lebewesen die Zuneigung sucht und diese auch erwidern kann, das füllt eine Lücke, die mancher Mensch nicht hinkriegt.
Was sagt Natascha dazu? Kann sie mit den Pferden irgendwas anfangen?
Pferde sind eigentlich überhaupt das Einzige, was sie noch interessiert. Also das rührt auch aus der Kindheit. Sie hat als Kind gelernt zu reiten und sie hat auch ein bisschen Erfahrung mit Pferden. Und das ist sozusagen der Ansatz, den das Jugendamt, den auch die Eltern nutzen. Denn damit kriegt man Natascha noch irgendwie.
Erzähl doch mal, wie dein Tag aussieht.
Also ich stehe meistens um 7 auf, dann gehen wir nach hinten und machen bei den Pferden sauber.
Dann, auf der Koppel dann?
Ja. Dann kommt drauf an, meistens soll ich jemanden longieren oder dann halt reiten, ausreiten am meisten. Und dann nachmittags von, sagen wir, ungefähr 1 oder 1.30 Uhr bis kurz vor 6 ist dann Pause. Und dann abends fütter ich noch die Pferde.
Hast du das Gefühl, dass diese Regelmäßigkeit, dass das was Gutes ist für dich?
Ja, diese Struktur hilft mir voll.
Die Pferde, die leben im Hier und Jetzt. Da kommt kein Vorurteil, kein. Die sind so, wie sie sind. Und wenn sie es richtig macht, dann schließen sie sich ihr an. Und wenn sie es halt eben falsch macht, dann gehen sie von ihr weg. Und das hat sie relativ schnell gemerkt. Und wenn sie auf dem Pferd sitzt, ich meine, sie kriegt Körpergefühl. Sie muss eine gewisse Grundspannung, Körperspannung aufbauen. Das wertet wieder ihr Selbstwertgefühl auf. Und sie merkt ja auch, dass sie weiterkommt.
Und ist es auch so, dass Pferde sowas wie Respekt einflößen? Denn man kann sich nicht alles erlauben, den Pferden gegenüber.
Nein, absolut nicht. Also das sind alle diese Dinge, die Jugendliche erfahren, mit den Pferden, auch mit den Hunden, das kann man immer umsetzen auf unser soziales Gefüge. Und genau deshalb sind sie so wertvoll für uns.
wenn man ein Pferd mit Respekt behandelt, dann behandelt das Pferd einen auch mit Respekt. Wenn man ein Pferd aggressiert, geht es weg von einem, weil es ist ein Fluchttier. Wenn ich ängstlich bin, dann hat er Mühe, sich mir anzuschließen. Wenn ich selbstsicher bin, dann kommt er mit. Oder das Pferd ist selber so selbstsicher, dass es dir in einer Krisensituation hilft und sagt, komm, wir gehen zusammen. Und auch das ist eine gute Erfahrung.
Ja, jetzt haben wir ja gerade schon gelernt, das Pferd urteilt nicht. Das Pferd denkt nicht, du hast Drogen genommen, du bist nicht in die Schule gegangen, dir gehe ich nicht hinterher. Was können denn, also außer dem, was sicherlich ein Vorteil ist, Pferde noch, was Menschen nicht beibringen können? Oder Tiere vielleicht viel mehr?
Also bei Tieren ist es so, das hat Astrid Oster erzählt, sie ist übrigens Schweizerin, wie man auch unschwer hört, muss man vielleicht nochmal kurz klären. Was auch gut gelingt, ist, dass man, wenn man reitet und überhaupt mit den Pferden arbeitet, dass man auch ein gutes Körpergefühl bekommt. Das heißt, die Tiere reagieren ganz genau darauf, wie man zum Beispiel steht. Steht man so abweisend da, frontal, dann heißt das Stopp, Stopp, ich darf nicht näher, weiß das Pferd. Mhm. Oder dreht man sich ein bisschen ein, dann ist das eine Einladung. Also das heißt, man lernt sich auch selbst ziemlich genau zu kontrollieren. Und das ist eine zusätzliche Form sozusagen von Pädagogik. Also man hat das nicht nur mit einer Betreuungsperson zu tun, sondern dadurch, dass auch Hunde auf dieser Finca, sind das so viele Bezugsmöglichkeiten. Und das Ganze nennt man eben tierpädagogische Maßnahme. Und also in diesem Fall. Und wenn man jetzt nochmal den Schritt zurück macht zu diesem Berliner Jugendamt, dann muss man sagen, also das Ganze spielt sich innerhalb eines Förderprogramms ab, außerhalb von Deutschland. Wir sind auf Mallorca. Dieses Förderprogramm heißt intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im Ausland, also schönes Beamtendeutsch. Mhm. Und das hat so richtig viele Vorteile. Das hat nämlich zum Beispiel den allergrößten Vorteil, dass Natascha rauskommt aus diesem alten Freundeskreis. Das ist total wichtig. Dass man es schwierig macht, wieder solche ähnlichen Freunde zu finden, weil diese Finca ganz abgelegen ist. Natascha spricht kein Spanisch. Sie ist ganz und gar auf diese Betreuungsperson angewiesen und sie fällt sozusagen damit auch so ein bisschen ein Stück auf sich selbst zurück und nicht in ihre alte Gewohnheit. Und sie kann nicht einfach abhauen. Das ist eine Insel. Sie kann nicht einfach in den Zug steigen oder in der S-Bahn oder wo auch immer. Und das sind eben tatsächlich wirklich richtig viele Vorteile. Und man muss auch sagen, das Ganze, das wird ja immer so ein bisschen geschmäht als Urlaub unter Palmen. Mhm. Das ist es wirklich überhaupt nicht. Das ist mega Stress. Vielleicht muss man noch mal einmal dazu sagen, also das sind im Jahr aus Deutschland 350 Jugendliche, die dahin geschickt werden.
Fragt sich natürlich, was kostet das?
Das ist teuer und die Eltern müssen sich beteiligen. Diese Eltern können es auch. Wenn die Eltern das nicht können, das ist also keine Maßnahme, die man denkt bei Pferde immer sofort teuer, Luxus, sonst was. Diese Pferde hier sind ausgemusterte Polo-Pferde. Die sind, die stehen sozusagen auf ihrem alten Teil. Das ist ein Pferdegnadenhof. Und das ist also alles andere als luxuriös, was sich dort abspielt. Also das ist eine teure Maßnahme. Eltern müssen mitmachen. Wer es nicht kann, da springt das Jugendamt dann ein. Und bei, nur mal um das Verhältnis zu nennen, ungefähr 140.000 Jugendliche werden von Jugendämtern betreut und 350 kommen in eine solche Maßnahme. Das ist die absolute Ultima Ratio, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Das Amt überwacht das Ganze und das sieht aus, als würde diese Einzelmaßnahme tatsächlich funktionieren.
Meine Eltern sind nicht so, dass sie sagen, ja, du musst das jetzt sofort machen und wir erwarten das und das von dir. Die sagen halt auch, okay, wenn's, du kannst es probieren, wo ich auch einverstanden bin, solange man mit jemandem arbeitet wie Astrid, wo sie wirklich Geduld hat und auf einen wartet und so. Weil ins Schulsystem, da sehe ich mich nicht.
Umso erstaunlicher ist es, dass Natascha sich dann tatsächlich entschließt, dass sie es nochmal probieren möchte mit dem Hauptschulabschluss. Aber völlig klar ist, keine normale Schule. Aber das heißt dann, Natascha muss Schule machen und sie kann Schule machen. Das kann sie nämlich auch auf Mallorca. Sie muss sich dort auf ihren Schulabschluss vorbereiten bei einer Fernschule. Das kostet nochmal, das ist ziemlich teuer, zusätzlich zu dieser Einzelbetreuung. Und auch beim Lernen wird sie von Astrid Oster unterstützt. Aber zuallererst muss die Fernschule erstmal wissen, wo steht sie überhaupt, was kann sie denn überhaupt? Mhm. Und Natascha muss einen Einstufungstest absolvieren. Und davon erzählt mir Astrid Uster. Wir sitzen in einem Café und sie erzählt mir diese unglaubliche Geschichte von diesem Einstufungstest.
Wir haben diesen Umschlag gekriegt. Ich habe ihn hier auf den Tisch gelegt und sie hat den wirklich zitternd und weinend, ich glaube 15 Minuten in der Hand gehabt und wollte den nicht aufmachen. Nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und ich sage, guck jetzt machst du das Ding auf, gehst nochmal raus, trinkst nochmal was, guckst mal rein und machst einfach mal das, was du kannst. Und dann saß sie, glaube ich, 3,5 Stunden und hat gesagt, du, da habe ich ja doch mehr geschafft, als was ich mir eigentlich selber zugetraut hätte. Und das war das Schlüsselerlebnis.
Und das hat eben tatsächlich auch gezeigt, dass Natascha etwas kann. Es ist nicht so, dass sie gar nichts kann. Die Flex-Fernschule hat dann festgestellt, ja, sie könnte diesen Hauptschulabschluss schaffen und wahrscheinlich in einem Zeitraum von 2 Jahren. Und das war doch irgendwie ein erster Erfolg.
Wer ist denn jetzt eigentlich Astrid Uster für die Natascha? In was für einem Verhältnis stehen die zueinander?
Die Astrid ist eine Person, das hört man vielleicht auch schon, so wie sie sich ausdrückt, so wie sie redet. Sie ist sehr, sehr klar. Sie ist extrem gut strukturiert. Sie weiß ganz genau, was sie von Jugendlichen wie Natascha erwarten kann und was nicht. Sie nimmt sie absolut ernst. Die beiden reden über alles, was sie beschäftigt. Es gibt nichts, es ist nicht zu klein auch, was beredet wird. Die streiten auch wahnsinnig. Und Astrid ist auch so, sie hält sich jetzt nicht selber für die tolle Lehrerin, die alles weiß, der Mensch, der immer eine Antwort hat, der sozusagen Überflieger ist und wo man aufschauen muss. Nein, Astrid hat Fehler, sie gibt Fehler zu, sie gibt auch sehr viel von sich preis, auch von ihren Gefühlen, wie es ihr in bestimmten Situationen geht. Und ich finde, sie ist insgesamt, sie wirkt ein bisschen rau, aber in Wirklichkeit ist sie eigentlich eine sehr empathische Person.
Also kurz, jemand, dem man gut vertrauen kann.
Ja, und sie ist jemand, die man nicht beschummeln kann, denn sie ist selber, sie hat ein Leben lang mit Tieren gearbeitet und sie ist wirklich sehr, sehr diszipliniert. Wenn jemand das nicht macht, Regeln nicht einhält, dann wird sie, darauf reagiert sie sehr, sehr empfindlich. Aber so insgesamt hat Natascha wirklich Vertrauen zu Astrid und Astrid findet offenbar auch genau den richtigen Ton, auf den Natascha reagiert.
Mein größtes Ziel ist, den Motor so anzuschmeißen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen können und irgendwann mal auch leistungsfähig sind. Und ich spreche es ganz öffentlich aus. Ich mag keine Sozialschmarotzer. Das mag ich nicht. Es kann immer einen Mensch geben, der Unterstützung braucht, weil er ein Handicap hat. Oder mal Ausfall wegen Unfall, Krankheit, habe ich überhaupt kein Problem. Aber einfach aus Bequemlichkeit und nicht eine Lösung finden wollen, nur vom System profitieren, das lehne ich ab. Und das sage ich denen auch.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen, eine Fernschule auf Mallorca? Wie läuft das?
Also, das läuft so, dass man keinen Schulweg hat, dass man keine Mitschüler hat, dass es keinen Klassenraum gibt, dass es auch keinen Lehrer gibt. Jedenfalls nicht der, der täglich anwesend ist. Also, der Arbeitsplatz und Unterrichtsraum von Natascha ist jetzt die Terrasse unter dem Vordach dieses kleinen Häuschens auf der Finca. Von 10 bis 13 Uhr jeden Tag setzen sich die beiden hin.
Eine Art Homeoffice, könnte man sagen.
Oder Homeschooling.
Ja, okay. Würden wir, ach so, ja, so ja, irgendwie. Ja. Ne?
Die beiden setzen sich eben auf diese Terrasse von 10 bis 13 Uhr und Astrid Uster sitzt wirklich die ganze Zeit neben Natascha und sie erklärt so oft, wie es nötig ist und sie wartet auf Natascha. Sie weiß, dass das Tempo ein anderes ist. Astrid Uster selbst ist auch Betriebswirtin, kennt sich also vor allem mit Mathematik aus. Was wirklich total wichtig ist, und das ist das ganz, ganz, ganz große Problemfach. Natascha bekommt von dieser Flex-Fernschule jede Woche Lernbriefe. Also mit der Post werden die zugeschickt. Und diese Lernbriefe muss sie in einem ganz bestimmten Zeitraum abarbeiten. Da stellen Astrid und Natascha selber fest, dass die Natascha etwas entwickelt, was sie von sich selbst vorher wahrscheinlich gar nicht geahnt hätte, nämlich, dass sie sich selbst richtig gut organisieren kann.
Also ich bin immer der Meinung, ich fange lieber mit den Hassfächern an. So. Aber was ich jetzt persönlich nicht so cool finde, ist, dass die Lernbriefe halt hammerdick sind. Wenn die Lernbriefe so dick ist, kriege ich schon wieder so diesen Gedanken, schaffe ich das eigentlich oder schaffe ich das nicht? Und ich muss vorarbeiten, weil ich hasse es, wenn ich im Rückstau bin, weil dann werde ich richtig nervös.
Also Natascha macht sich jetzt selbst immer richtig Druck. Sie behält immer ihr Pensum im Auge. Sie sputet sich, wenn es eng wird. Und das ist wirklich eine enorme Veränderung.
Naja, früher hätte ich das dann in die Ecke geschmissen. Ich versuche halt mein Bestes so, dass ich das halt schaffe. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ja so meine letzte Chance ist halt. Und ja, dass ich das halt so gut machen will, wie ich es halt kann. So.
Ja, ich finde, man spürt richtig, wie Natascha glücklich darüber ist, einen Ehrgeiz in sich entdeckt zu haben, von dem sie vorher nicht wusste, dass der da ist. Also man, finde ich, man merkt das ihr so an, dass sie das froh macht.
Ja, sie entwickelt sowas wie auch Stolz, dass sie es tatsächlich kann. Sie macht Schule, das ist etwas Dolles. Und man muss auch sagen, warum das möglich ist. Also da hat das Jugendamt zum Teil eben Anteil, weil die gesagt haben, sie kann diese Maßnahme nur machen auf Mallorca, wenn sie tatsächlich Schule macht. Mhm. Und das Ganze ist auch nur möglich, weil Astrid Uster ihren ganzen Arbeitstag umgekrempelt hat. Sie hat Natascha Aufgaben abgenommen, damit die sich auf die Schule konzentrieren kann. Und sie hat eben vor allem mit ihr jeden Tag diese 3 Stunden gearbeitet. Und da sie ja selbst diesen Hof zu versorgen hat mit den Tieren, heißt das, Astrid Uster hat wirklich extrem viel Arbeit reingesteckt, damit sie Natascha unterstützen kann. Da muss man sagen, das hat auch Natascha kapiert. Sie wusste sehr wohl, dass das absolut nicht selbstverständlich ist, was da gerade passiert. Und das Ganze läuft richtig super gut. Und dann mit einem Mal ist irgendwie die Luft raus. Das ist ungefähr Weihnachten 2019. Natascha hat eine richtig schwere Krise. Sie nimmt wieder Drogen, sie trinkt Alkohol.
Aber wie auf Mallorca?
Auf Mallorca.
Da sie hat es also irgendwie einen wieder Weg geschafft.
Sie hat es wieder geschafft, sich das Kontakte zu knüpfen, wo das möglich ist. Astrid macht sich richtig ernsthafte Sorgen, dass jetzt wirklich alles umsonst gewesen sein könnte.
Der schlimmste Moment war, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mir abrutscht in die Drogen. Ich merkte, dass sie regelmäßig morgens schon verspiegelte Augen hatte, also die Pupillen, dass sie flapsig geworden ist, halt die typischen Anzeichen, so total zugedröhnt nach Hause gekommen ist, gepaart mit ein paar sehr unschönen Konflikten bis zu dem Moment, wo ich eigentlich dann ihren Vater mit ins Boot geholt habe, also ihm ganz klar und deutlich gesagt, wenn jetzt da nichts passiert, dann muss ich die Hilfe abbrechen. Das war eigentlich so das Schlimmste, weil da hatte ich echt das Gefühl, sie entgleitet mir.
Also Astrid Uster stellt Natascha dann tatsächlich vor die Wahl nach dem Heimaturlaub. Entweder sie hält sich an die Regeln, das soll sie in dem Heimaturlaub entscheiden, oder sie soll nicht mehr zurück nach Mallorca kommen, nicht mehr zurück auf die Finca. Dann hätte sie sich in Berlin ohne Astrid auf die Prüfungen vorzubereiten.
Das war eben die Aufgabe für Weihnachten. Da hat sie aber schon vorher, bevor sie geflogen ist, ganz klar gesagt, nein, sie bleibt.
Also sie kommt wieder zurück auf die Insel. Mhm. Und dann beginnt in Spanien der Lockdown. Die Finca liegt ja sowieso ganz abseits. Also es gibt Spaziergänge in den Ort, die kann man machen. Man muss aber ziemlich lange spazieren, um überhaupt in den Ort zu kommen. Aber die sind plötzlich auch verboten. Man darf nicht raus, man darf sein Haus nicht verlassen. Nur im Umkreis von 150 Meter mit Hund, sonst gar nicht. Und das wird für alle so richtig anstrengend. Sie dürfen auch nicht mehr die Pferde bewegen im Sinne von, also sie dürfen sie nicht mehr reiten, weil ja dann die Unfallgefahr so groß ist. Das würde die Kliniken belasten. Und dann irgendwann Im Mai ist das vorbei. Im Sommer kommt dann Natascha zurück nach Deutschland, denn dort sollen jetzt die Prüfungen stattfinden. Und ich habe sie in Berlin getroffen und da hatte sie einen kleinen Begleiter, nämlich Peanuts, ihren kleinen Hund. Der war neu.
Wie fühlst du dich denn wieder in Deutschland nach der ganzen langen Zeit? Wie lange warst du jetzt weg?
2 Jahre. 2,5. Ich freue mich auf eine Art, aber ich bin auch ziemlich traurig so.
Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt die entscheidende Phase eigentlich, wenn ich das richtig sehe, ne?
Na, jetzt mache ich noch Schule. Jetzt die 3 oder 4 Wochen. Dann gehe ich nach Oberrimsingen und mache da die schriftlichen Prüfungen. Und dann kommen die mündlichen. Aber eigentlich sagt mein Bauchgefühl, dass ich das sehr gut schaffe. Ich gehe eigentlich ganz cool ran. Also so vor ein paar Monaten so, da hätte ich schon ein bisschen ausrasten können und wäre sehr nervös gewesen. Aber jetzt so denke ich mir so, ja okay. Das einzige Fach halt, wo ich halt wirklich Schwierigkeiten habe, ist Mathe so, und wo ich halt ein bisschen Angst habe.
Aber hast du dich gut vorbereitet?
Ja. Ja, und dann halt in der Zwischenzeit gucke ich halt natürlich wegen Ausbildung und so.
Und hast du eine Idee?
Auf jeden Fall was mit Tieren. ob ich vielleicht im Tierheim arbeite oder...
Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, aber hast du schon so ein Fazit? War es eine gute Zeit? War das richtig, nach Mallorca zu gehen?
Eigentlich schon, ja. War schon eine schöne Zeit. Ich habe auch viel gelernt und mitgenommen so. Aber es gab auch sehr viele negative Sachen so.
Das, ja. Ich glaube, dein Papa wartet jetzt.
Na du.
Hallo.
Hallo. Es ist schön, es ist lange her. Schön. Erleichtert.
Und jetzt kommt aber noch eine ganz große Etappe, ne? Jetzt kommen die Prüfungen.
Ja, jetzt kommt das i-Tüpfelchen obendrauf.
Nein, du schaffst ja. Es alleine.
Genau.
Du kriegst das alleine.
Und sind alle unter Erfolgszwang oder?
Unter Erfolgszwang bestimmt nicht. Aber Freude auf das, was kommt und auf das, was danach auch möglich wird.
Ich habe jetzt gerade gedacht beim Anhören dieser Töne, dass natürlich Natascha eigentlich vor einem Druck geflohen ist, den sie jetzt auch wieder spüren könnte. Sie kommt nach Deutschland zurück und jetzt muss sie das schaffen. Ist sie denn zu dem Zeitpunkt wirklich selbstsicher gewesen oder war das schon wieder so ein bisschen kritisch, dass sie nicht wusste, ob sie das hinbekommt?
Zu diesem Zeitpunkt ist sie total souverän. Sie weiß, dass sie ganz viel gearbeitet hat, dass sie wirklich richtig gut vorbereitet ist. Und dann schlägt ja auch die Stunde der Wahrheit. Dann kommen die Prüfungen. Und das war, fand ich, wirklich sehr, sehr nett auch irgendwie. Jedes Mal kurz nach der Prüfung hat sie mir dann die Ergebnisse durchgegeben über WhatsApp. Dann hat es gebimmelt und dann sagt sie, sie ist so wahnsinnig stolz. In Geschichte 1,2, in Englisch 1,2. Und insgesamt, wir reden jetzt nicht über Mathematik, da hat sie es gerade so geschafft. Insgesamt Durchschnittsnote 2,6. Und das war wirklich mehr, als alle erwarten konnten.
Und dann habe ich ja ein sehr schönes Foto schon zugeschickt bekommen vor unserem Gespräch. Und zwar sehen wir Natascha auf einer Wiese sitzen und man sieht ja irgendwie an, sie ist stolz wie Bolle. Sie sitzt im Schneidersitz auf einer Wiese, hat so ein Sport-T-Shirt an und grinst wie ein, wie sagt man, naja, Honigkuchenpferd und hat da offenbar ihre bestandene Prüfung in der Hand und zeigt die so in die Kamera.
Und dieses Foto hat natürlich auch ihre Betreuerin Astrid Uster bekommen, die auf Mallorca saß, gewartet hat und natürlich auch echt erleichtert war.
Das ist der Motor, der mich umtreibt und die Erfolgserlebnisse, dass es jemand dann mit wirklich erheblichen Schwierigkeiten es geschafft hat, etwas zu schaffen, was andere, die es nicht so schwer haben, auch ganz schwer nur schaffen können. Wenn sie es dann schafft, dann Hut ab. Bedeutet das wahrscheinlich mehr wie ein Olympiasieg.
Ja, und das während gerade Olympia läuft, wie ein Olympiasieg. Ja, einerseits bin ich wirklich sehr beeindruckt von Astrid Uster, dass sie sozusagen ihr ganzes Leben, ihre Energie so in den Dienst des Weiterkommens von anderen Menschen stellt. Und ich muss sagen, ich bin ganz angefasst davon, dass jemand, der es so schwer hat, trotzdem nicht fallen gelassen wird. Also so, auch wenn es so, so, so schwierig ist, es sich trotzdem noch jemand findet, der das geduldig bis zum Ende mit der Natascha durchgegangen ist, das beeindruckt mich sehr.
Und ich fand, was die beiden gut rausgearbeitet haben, war ja, wo sind die Stärken von Natascha? Und die Stärken von Natascha sind eben eindeutig der Umgang mit Tieren, ganz praktische Arbeit auf so einem Hof, mit Baumaschinen rumwerkeln. Mhm. Also etwas ganz anderes. Das passt nicht zu den Akademikereltern. Aber sie ist eben auch keine Akademikerin und wird wahrscheinlich auch keine werden. Jetzt ist es so, jetzt ist ja über ein Jahr vergangen und das ist eine schwierige Zeit. Natascha ist wieder in Berlin und sie sucht jetzt nach einer Ausbildungsstelle. Sie hat sich ehrlich gesagt so ziemlich das schwierigste Ziel gesetzt, nämlich sie möchte eine Ausbildung als Pferdewirtin machen. Und das ist eine Ausbildung, die hoffnungslos überlaufen ist. Also man muss jetzt gucken, was wird, was sie für sich dann entscheidet, irgendetwas Praktisches in Richtung Garten, Bauernhof, Tiere, das ist bestimmt etwas für sie.
Und darf ich nochmal fragen, ihr beide habt ja auch viel Zeit miteinander verbracht. Wie war jetzt dein Verhältnis zu ihr?
Natascha ist immer bereit gewesen, über sich zu sprechen. Und wir haben öfter sehr lange gesprochen. Und mein Eindruck war, dass sie, auch wenn sie es mir erzählt, merkt, wie weit sie eigentlich schon gekommen ist. Und es gibt, fand ich, eine wirklich sehr, sehr schöne Entwicklung. Sie hat eben auch gemerkt, dass sie eine Eigenschaft in sich entwickelt hat, die sie vorher auch noch nicht kannte.
Also jetzt muss ich noch das 5. Reitabzeichen und dann das 6. Und dann kann ich erst den Trainerschein machen. Ich probiere es wenigstens aus so und sage nicht gleich, oh, das ist mir zu schwer, das schaffe ich sowieso nicht so. Aber erst mache ich das 5., dann das 6. und dann mal schauen, wie ich mich fühle oder wie die Zeit gerade ist und alles, ne? Und dann, ja.
So nennt man Ehrgeiz. Ja. Sie entwickelt Ehrgeiz. Das ist doch wirklich super.
Werdet ihr euch mal wiedersehen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja, unbedingt. Uns verbindet auch etwas, nämlich die Liebe zu den Pferden.
Ach so. Ja, also ich habe es schon mal gesagt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, wenn jemand sich so liebevoll einem Menschen widmet, der es einfach schwer hat. Das berührt mich, das fasziniert mich und ich wünschte mir, dass mehr junge Leute in so einen Genuss kommen würden, dass man die nicht fallen lassen würde, sondern ihnen so nochmal die Möglichkeit gibt wie Natascha. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, finde ich. Und schön, dass du uns die mitgebracht hast und die erzählt hast. Danke, Sabine Adler.
Sehr gern.
Unser Geschichten-Podcast ist aus Dort läuft eine Maus und wer sie fängt, darf sich eine ziemlich kleine Pelzkappe daraus machen. Falls Sie sich jetzt fragen, ob das unser einziger Podcast ist, gar nicht. Wir haben noch einen zweiten Podcast, der mit unserem Lieblingsgast nämlich, der heißt in dieser Woche Kyrill Tuschi und der hat als Kind die schräge Erfahrung gemacht, in einem anti-autoritären, revolutionären Frankfurter Kinderladen untergebracht zu sein, was ihn als Menschen schon auch geprägt hat.
Also ich würde nicht so was machen wie meine Eltern, aber habe trotzdem diese quasi Lernen in der Gruppe und Zusammenleben hat mir sehr viel gebracht persönlich.
Ich bin Caro Corneli. Tschüss, bis zum nächsten Mal.